Dieser Thomas, den wir gerade hier erlebt haben, live und in Farbe, hat ja diesen Beinamen der Zweifler. Thomas heißt Zwilling, vielleicht hatte er immer so eine Konkurrenz mit seinem Bruder, mit dem Zwillingsbruder. Und der war immer sofort dabei und er war eher der Skeptiker, der Zurückhaltende. Wie geht eigentlich Jesus mit Zweiflern um? An einer Stelle im Neuen Testament, im Judasbrief, relativ unbekannter Brief, könnt ihr vielleicht mal lesen, einfach aus Interesse, sehr interessant. Im Vers 22, der hat nur ein Kapitel, heißt es, erbarmt euch derer, die zweifeln. Und das genau tut Jesus hier. Er erbarmt sich des Thomas, der zweifelt. Ganz wichtig, zweifeln ist nicht verboten. Es ist wichtig, auch die denkerischen, die intellektuellen Fragen zu stellen. Ich selbst bin ja auch so, ich will ja meinen Glauben nicht aufbauen, irgendwie nur auf Gefühle oder auf eine Gemeinschaftsideologie, sondern ich will, dass mein Glauben und damit mein Leben auf festem Grund ist. Und so ging es dem Thomas. Er erlebte die unglaubliche Veränderung seiner Freunde. Sie waren verängstigt, sie haben sich verschlossen, sie haben sich versteckt vor den hohen Priestern, vor der Tempelwache, vor den Leuten, die ihnen übel wollten, den Leuten, die Jesus umgebracht haben. Und jetzt, auf einmal, sind sie ganz mutig, sind verändert, sind fröhlich und sagen, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das hatte bei ihnen alles verändert, diese Erfahrung, diese Jesus-Begegnung. Aber der Thomas hat es nicht erlebt. Und so wird er zu einem Außenseiter in der Gruppe seiner Freunde. Ich denke, wir alle kennen auf irgendeine Weise, vielleicht in irgendeiner Phase unseres Lebens, so etwas wie Außenseiter sein. Damit können wir uns sicher identifizieren, aufgrund von irgendwelchen Ereignissen, vielleicht wie wir gehänselt werden oder dass wir uns nicht anpassen können oder wollen oder dass wir uns minderwertig fühlen oder was auch immer. Oder Thomas ist auf einmal zum Außenseiter geworden. Aber er bleibt da nicht stehen und das finde ich ganz wichtig und das finde ich sehr vorbildlich an ihm. Es ist ja so, die hatten diese große Jesus-Erfahrung am Ostersonntag gemacht. Und Thomas war nicht dabei. Die Frauen hatten Jesus zuerst erst gesehen und dann Petrus und Johannes und die anderen Jünger. Und dann heißt es so ganz lapidar in Johannes 20, und ich lese das jetzt vor in der Übersetzung das Buch, einer aus dem Kreis der 12 Schüler von Jesus, Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, war nicht bei ihnen, als Jesus zu ihnen kam. Die anderen Nachfolger sagten zu ihm, wir haben wirklich und wahrhaftig den Herrn gesehen. Aber Thomas wehrte ab. Wenn ich nicht selbst in seinen Händen die Stelle sehe, wo die Nägel hindurchgeschlagen wurden und meine Finger genau auf die Stelle legen kann und mit meiner Hand die Seitenwunde berühren kann, dann werde ich es nicht glauben. Und jetzt bleibt Thomas dran, weil er bleibt nicht in dieser Zweifelposition, in dieser Außenseiterposition stellen, sondern es heißt dann, nach 8 Tagen, also nächster Sonntag, waren die Jesus-Schüler wieder zusammen im Haus und Thomas war bei ihnen. Wenn du ein Zweifler bist und du fragst dich, wo ist mein Platz, mach's wie Thomas, sei in der Gemeinschaft der Glaubenden. Vielleicht kannst du das erleben, was auch der Thomas hier erlebt hat. Da kam Jesus wieder, obwohl die Türen verschlossen waren, stellte sich mitten unter sie und sagte, Friede euch. Danach sprach er Thomas an, komm her mit deinem Finger an diese Stelle und schau dir meine Hände genau an. Komm mit deiner Hand und fasse meine Seiten an. Sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Und Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, glaubst du. Doch richtig glücklich sein können die, die vertrauen, ohne etwas zu sehen. Die Auferstehung von Jesus ist der entscheidende Punkt. An dieser Stelle setzt ja der Zweifel von Thomas ein. Und hier, an dieser Stelle, findet er auch zur Gewissheit. Und zwar nicht durch seine eigene Glaubenskraft oder dass er sich überreden lässt von anderen, nicht durch Wegdrängen seiner Zweifel, sondern durch Dranbleiben, bei den anderen bleiben, durch Suchen, durch Fragen, durch Nachdenken, bis Jesus ihm begegnet. Es hat etwas gedauert. Vielleicht waren das furchtbare Tage für ihn, diese Tage des Zweifels, des Hin und Hers. Und dann hören wir hier, Jesus kommt auf ihn zu. Das verändert alles. Und jetzt ist Thomas kein Außenseiter mehr. Er wird ganz, ganz persönlich angesprochen. Er wird ermutigt. Er wird hineingeholt in diese Beziehung. Ich bin in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet, die genauso etwas erlebt haben. Vielleicht habt ihr alle irgendwo mal so etwas erlebt. Vielleicht nicht ganz so dramatisch. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, den ich im Sudan kennenlernte. Sein Name war Ali und er machte gerade den Abschluss an einer biblischen Ausbildungsstätte. Und dann sage ich, oh, das ist aber interessant, dass du mit einem solchen Namen jetzt hier Bibelschule machst. Dann sagt er, ja, er wäre aufgewachsen in einem Teil des Sudan, wo es überhaupt keine Christen gab und er hatte überhaupt keine Kontakte mit irgendwelchen Gemeinden oder sowas, hatte noch nie was gehört, hat auch keine Bibel gesehen, kannte das nur vom Hören sagen, da gibt es sowas wie Christen. Und dann sagte er, hatte ich einen Traum, in diesem Traum sah ich eine Gestalt in einem weißen strahlenden Kleid und ich war sehr angezogen und wollte hin und er sagt, jedes Mal, wenn ich auf diese Person zuging, dann ging sie ein Stück zurück. Und dann sagte diese Gestalt zu mir, diese Person, du kannst nicht zu mir kommen, aber ich werde zu dir kommen. Und er ist aufgewacht und konnte mit diesem Traum überhaupt nichts anfangen, konnte den nicht einordnen. Einige Monate später träumt er wieder und er sieht diese gleiche Person, dieses strahlende Gewand und dieses Licht, das von ihm ausgeht und dann sagt diese Person zu ihm auf Arabisch, Ana hol Riyama ul Hayat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ein direktes Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Und auch da wusste er gar nicht, was das ist, aber irgendwie fing er an, eine Ahnung zu haben. Und es gab zwei weitere solche Träume in Abstand, immer von mehreren Monaten, bis er verstanden hat, dass, und das haben wir gerade in einem Lied gesungen, da wurde ihm gesagt, das ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegträgt. Alles Bibelzitate. Noch nie eine Bibel gesehen, noch nie im Christen begegnet, noch nie in christliche Fernseh- oder Radiosendung oder irgendwas gehört. Und er blieb dran, bis er dann auch eine Bibel fand und bis er Christen fand. Und er ist jetzt ein Diener dieses auferstandenen Jesus dort in seinem Land. Solche Geschichten gibt es. Sie gab es eben nicht nur damals, sie gibt es auch heute. Aber Jesus auch ermutigt und er sagt, und auch wenn du nicht so etwas siehst, dann darfst du glauben. Das ist ja keine Schelte. So habe ich es früher immer gehört. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben, hey, was willst du unbedingt was sehen? Sondern es ist eigentlich eine Ermutigung an uns allen, die nicht unbedingt so etwas Dramatisches erleben wie der Ali oder wie hier der Thomas. Und die dennoch aufgrund des Zeugnisses der anderen und aufgrund einer inneren Gewissheit zum Glauben finden dürfen. Und Jesus sagt, die sind genauso selig. Diese Seligkeit gilt, dieses Glück, diese Bestätigung gilt nicht nur für den Thomas und für den Ali, sondern sie gilt für dich und für dich und für dich und für mich. Und das, was mich dann so berührt hat, und deswegen haben wir das Predigtthema auch so gewählt, die durchbohrten Hände. Wie schenkt Jesus dem Thomas diese Gewissheit? Ich finde das ganz außergewöhnlich. Er macht keinen großen Bang, hätte er können. Und es wird uns überhaupt in den Evangelien nicht berichtet, dass irgendeiner so eine große Osterexplosion da miterlebt hätte. Die Einzigen, die es miterlebt haben, sind die Wachen, die dann halbtot umgefallen sind. Aber weder Petrus noch Maria Magdalena noch Thomas noch Johannes noch irgendeiner anderer seiner engen Freunde und Familiengenossen und Nachfolgerinnen hat das Osterereignis selbst erlebt. Und so kommt Thomas nicht durch diesen großen Bang zum Glauben an Jesus, den wünschen wir uns ja manchmal, sondern durch die Begegnung, ganz persönlich. Komm her, Thomas, ich weiß, was du gedacht hast. Ich weiß, was du sozusagen als Bedingung gestellt hast. Komm her, schau mich an, fass mich an, berühre mich an. Und was soll Thomas anschauen und was soll er anfassen, was soll er berühren? Nicht irgendwie eine energetische, hochgeladene Sache, sondern die Wunden. Und das bewegt mich, weil uns Jesus und dem Thomas und aber auch uns immer wieder als der Verletzliche, als der Verwundbare, als der Verwundete begegnet. Die Wunden von Jesus, die führen Thomas zum Glauben. Der verwundete Jesus heilt das unruhige Herz. So ist er anders als alle anderen. Unsere Schuld, unsere Schande, aber auch unseren Schmerz hat er am Kreuz getragen. Und auch als Auferstandener begegnet er dem Thomas und begegnet er uns mit seinen durchbohrten Händen. Das ist ein tiefes Geheimnis, dass unser Gott so ist. Ja, er ist mächtig. Ja, er ist allmächtig. Ja, er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und gleichzeitig ist er der, der als Verwundeter vor uns steht. Sogar in der Offenbarung, in diesem großen Buch der Schau, in die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Und die Offenbarung zeigt ja nicht nur irgendwas, was in der Zukunft mal passiert, sondern sie zeigt uns die Wirklichkeit aus der Perspektive Gottes. Lesen wir in Kapitel 5, dass dort am Thron Gottes auf einmal ein Lamm steht, das verwundet ist. Das heißt, Jesus trägt diese Wunden, diesen Tod, diesen Schmerz, trägt er mit hinein, sogar in diese Wirklichkeit Gottes. Und dort steht unser verwundeter Jesus, aber als Auferstandener und als Erhöhter am Thron Gottes des Vaters. Und dann wird es in Offenbarung 5 gesagt, dass ihm alle Gewalt gegeben wird, dass er das Buch der Weltgeschichte bekommt, die Rolle mit den 7 Siegeln, und er allein ist in der Lage und ist auch würdig, es zu öffnen und sozusagen die Vollendung Gottes herbeizuführen, nach der sich die ganze Schöpfung und nach der sich auch unser Herz sehnt. So sehen wir Jesus als das Lamm, das geschlachtet wurde, verwundet für uns. Er berührt uns, so wie er den Thomas sich berühren lässt. Er versteht uns, er heilt uns. Und auch uns, die wir nicht sehen und doch glauben, aufgrund des Zeugnisses von Thomas und Maria und Petrus und Ali und allen anderen, können wir wie Thomas vor Jesus niederfallen und sagen, mein Herr und mein Gott. Und der Thomas wird dann zum Apostel des Ostens. Er reist, so sagt es die christliche Überlieferung, bis nach Indien, und dort gibt es bis heute die Christenheit, die sich die Thomaschristen nennen. Und so hat sein Leben nach dieser verändernden Begegnung mit dem Auferstandenen, hat sie eine Auswirkung in die Weite hinein. Und genauso kann auch unser Leben Auswirkungen haben. Und das ist die große Verheißung für uns, für dich und für mich. Weil er, der Auferstandene Jesus, uns berührt hat. Deshalb mach es Thomas nach. Bleib in der Gemeinschaft seiner Jünger. Suche Jesus im Gebet und im Wort und im Nachdenken. Und du wirst erleben, Jesus berührt auch dich. Herr, wir danken dir, dass du genauso bist, nicht anders, sondern dass du das Lamm, das geschlachtet wurde, auch in der Herrlichkeit die Wunden dieser Welt trägst und auch die Wunden unseres Herzens, aber darüber hinaus die Wunden der ganzen Welt. Und wir beten dich an und wir sagen, so wie Thomas, du bist unser Herr und unser Gott, dir wollen wir folgen. Und unser Leben soll Frucht bringen für dich, Frucht, die aus deiner Auferstehung und aus deinem Kreuz und aus deiner Liebe und aus deinen Wunden geboren ist. Amen.